Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Seien Sie herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Wolfgang Einetter, Journalist, ehemaliger Pressesprecher im Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer. Schönen guten Morgen, Herr Einetter.
Schönen guten Morgen.
Als in Wien Aufgewachsener verfügen Sie selbstverständlich über die wunderbare Kulturtechnik des Wiener Schmähs. Wenn man das beschreiben soll, was das eigentlich ist, ich habe mir überlegt, man könnte vom Berliner sagen, er sagt auf unfreundliche Art Freundliches und vielleicht vom Wiener umgekehrt auf freundliche Art Unfreundliches?
So ist es vielleicht gut formuliert. Also mir fällt spontan ein Beispiel ein. Also es ist manchmal ein Galgenhumor und manchmal ein schwarzer Humor. Und als einmal beim BKW-Mautuntersuchungsausschuss, als ich da meine letzten Haare verloren habe und ich gar nicht wusste, wen ich zuerst anrufen soll, eine Liste mit 40 Journalisten, die ich zurückrufen sollte, dann ist mir auf einmal eine Idee gekommen, um ein bisschen Lockerheit reinzubringen in das Ganze, was ja nun mehr eigentlich am Stress nicht mehr zu überbieten war. Und dann habe ich einfach einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, den ich wirklich total schätze, hat geschrieben, also wir können jetzt telefonieren, und habe zugleich mein Handy umgeleitet auf einen Spiegel-Reporter. Und dann hat er dreimal versucht und ist dreimal vor dem gelandet, den er zufällig zuvor gerade getroffen hat. Und das Schöne ist, also er hat so gelacht, also über diesen wirklich eigentlich infantilen Scherz, aber das ist ein bisschen so der Wiener Schmäh, den man sich selbst in den trostlosen Situationen nicht austreiben sollte und der einen halt einfach am Leben hält.
Das ist ja fast so eine Art Streich, aber wenn man jetzt über die Art zu reden nachdenkt, das ist so ein bisschen ironisch, charmant, selbstironisch, kommt aber schon auch granteln daher, oder?
Grant kommt immer hinterher, also oder oft zumindest, also auch bei den Kellnern in Wiener Kaffeehäusern, deren Herz man sich wirklich erobern muss, weil am Anfang bekommt man den Kaffee so hingeschwappt, dass er fast übergeht, und erst dann, wenn man einmal das Herz gewonnen hat und Stammgast ist, dann ist man Gott. Und das ist auch in diesem Land, das beginnt, geht weiter zum Friseur. Als ich noch Haare hatte, war ich beim Friseur, und dann kommt einmal eine deutsche Urlauberin rein vor vielen Jahren und sagt, sie sucht das beste vegetarische Restaurant der Stadt, und der Friseur, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt zu ihr, ja, sie brauchen nur 3 Stationen mit der U-Bahn zu fahren, und dann kommen sie auf die Jesuitenwiese am Prater, und hier gibt es das beste vegetarische Restaurant der Stadt, und die arme Frau ist dorthin gefahren, und dort gibt es überhaupt kein Restaurant außer Bäume, Gras und Wiese.
Wolfgang Einetter, ein Wiener in Berlin, der uns in dieser Stunde ein wenig mitnimmt ins Innenleben des Bundesverkehrsministeriums. Wolfgang Einetter, von 2018 bis 2021, da waren Sie Pressesprecher im Ministerium für Verkehr und Digitales unter dem CSU-Politiker Andreas Scheuer. Ein Pressesprecher ist in meinem Verständnis ein Verkäufer von wohldosierten Informationen. Er ist auch ein bisschen Imagepfleger seines Ministers, seiner Ministerin. Er ist Sprachrohr. Macht also keine eigenen journalistischen Produkte. Und da habe ich mich gefragt, wenn jemand so ein Vollblutjournalist ist wie Sie, was ist dann der Reiz an so einem Job?
Es war damals so, also ich wäre eigentlich schon mit meiner Familie nach Amerika gegangen. Wir hatten schon das Flugticket, Schulplätze für die Kinder, und in 3 Wochen wäre alles losgegangen. Mein Lebenstraum, den mir damals Axel Springer verwirklicht hätte. Und dann ruft halt der damalige oder designierte Bundesverkehrsminister an und hat richtig geworben, dass ich zu ihm komme, und ich bin ein alter Politik-Junkie. Ich lebe und liebe Politik, und das war halt für mich aus meiner Sicht die große Chance, hinter die Kulissen zu sehen, und deswegen habe ich Amerika abgesagt und bin dorthin gegangen, sehr zum Leidwesen meiner damals 8-jährigen Tochter, die schon ein Abschiedsgeschenk von den Mitschülerinnen bekommen hat und einfach den Papa seither total, also Gott sei Dank nur kurz, äußerst doof fand, und so bin ich in dieses Ministerium, und es war ehrlich gesagt das Eintauchen in eine für mich völlig fremde Welt. Also ich dachte bis dorthin, ich habe eine große Ahnung von Politik, und bin draufgekommen, dass ich eine kleine Ahnung hatte, und sie betreten da also dunkle Räume, sie lernen Hierarchien ganz anders kennen, sie lernen Begriffe wie Planungsbeschleunigungsgesetz, sie sehen
schönes Wort.
Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Aktenvermerke. Das heißt, ich zumindest habe die Verwaltung von der Pike auf lernen müssen. Und sie sehen dann auch, dass in meinem Verständnis von Kommunikation, also ich konnte dort tatsächlich die Behördenkommunikation insofern erneuern, dass ich den ersten Newsroom in einem Bundesministerium gründen konnte. Wir haben auch Kommunikationspreise bekommen.
Also im Moment Newsroom muss man vielleicht erzählen, weiß nicht jeder, das ist ein Raum, wo alle, die mit Kommunikation zusammen zu tun haben, zusammensitzen.
Genau, und ich war halt als Journalist gewohnt, eigentlich meine ganzen fast Berufsjahre, also ich war 25 Journalist, habe ich fast immer in Newsrooms gearbeitet, aber für eine Behörde, für ein Bundesministerium war das neu und das hat auch super funktioniert und also ich konnte da tatsächlich viel bewegen in der Kommunikation und schlussendlich bin ich dann aber nach 3 Jahren gegangen, weil meine Kommunikationsstrategie zur BKW-Maut, zum Untersuchungsausschuss, hat sich massiv von der des Bundesministers unterschieden.
Und das haben Sie jetzt charmant gesagt, das war schon fast Wiener Schmäh.
Und deswegen bin ich dann eigentlich froh gegangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich halt mit dem Team, finde ich, schon was aufbauen können. Also
hatten Sie denn die Vorstellung, Sie sagen, Sie haben von der Politik mehr erfahren, als Sie vorher gedacht hätten, noch erfahren zu müssen. Haben Sie denn die Vorstellung gehabt, dass Sie schon auch eine Art Sündenbock sind? Also wenn immer etwas schief läuft, kriegt der Pressesprecher oder die Pressesprecherin aufs Dach. Wenn etwas gut läuft, hat der Chef, die Chefin das gut gemacht.
Das habe ich tatsächlich im Regierungsviertel bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen miterlebt und ich war teilweise wirklich also schockiert, wie mit denen umgegangen ist. Ich habe da miterlebt, wie eine Kollegin einer Bundesministerin, deren Namen ich nicht nennen will, also so dermaßen einen Einlauf bekommen hat öffentlich, dass ich mir nur gedacht habe, also ich würde es mir nicht gefallen lassen. Und die hat es dann geschluckt. Ich habe Pressesprecherinnen und Pressesprecher erlebt, die teilweise auf das rote Sofa mussten. Und weil sie halt tatsächlich, der Druck ist brutal groß im politischen Berlin. Der Druck ist wahrscheinlich in jeder anderen Hauptstadt auch, also der Druck ist brutal groß und gerade deswegen war es mir auch wichtig, eine Satire zu schreiben, da kommen wir später hin, aber einfach eine Satire über diesen politischen Betrieb, über das sich wichtig nehmen, über Menschen, die glauben, sie sind Götter und deswegen bin ich total glücklich, eben diesen satirischen Ministeriumskrimi geschrieben zu haben.
Was man, glaube ich, in dem Job auch haben muss, ist eine verdammt dicke Haut, denn wie gesagt, Sündenbock, Sie kriegen da eine Menge ab, auch persönlich. Der Shitstorm, den es sicherlich hier und da gegeben hat bei den Problemen des Ministers allemal, der trifft ja auch Sie. Also wie dick ist Ihre Haut gewesen oder war sie vielleicht auch nicht dick genug?
Also ich glaube zum Glück, dadurch, dass ich Chefredakteur war und eigentlich schon unglaublich
vorher
vieles erlebt habe, war meine Haut zum Glück sehr dick, aber ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Sie wissen, also das ist eine alte Weisheit, die ich vorher zum Beispiel als Journalist nicht so wusste. Sie sind als Kommunikator immer nur so gut wie der Chef oder die Chefin, für die Sie sprechen. Das ist einfach so. Also wenn Sie jemanden haben, der jetzt beratungsresistent ist, ist es halt extrem schwierig, da also gut zu kommunizieren und trotzdem unterscheiden auch die Leute nicht, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Neuigkeitenzimmer sind dann persönlich beschimpft worden, dass ich bei mir zum Beispiel habe ich Shitstorms bekommen, du Arsch mit Ohren gehörst aufgehängt wörtlich oder schämst du dich nicht, wenn du in der Früh in den Gesicht guckst, da kommt dir sicher das Kotzen und solche Dinge sind, und wenn sie das bekommen, das geht einfach, selbst wenn sie die dickste Haut haben, nicht spurlos vorbei. Und ich glaube aber, dass das auch sich durch Social Media, ich liebe Social Media, aber trotz alledem ist das aus meiner Sicht das größte Problem, dass es da bislang noch überhaupt keine wirksamen Mittel gibt, auch keine wirksamen Gesetze, um diesen Hate Speech, um diesen Hass im Netz zu stoppen. Also ich bin sehr eng mit Alexandra Föder-Schmidt, die ich extrem schätze, aus österreichischen gemeinsamen Tagen und
Kollegin von der Süddeutschen Zeitung.
Genau, und das wäre alles fast in einer Katastrophe geendet. Und ich habe mit diesem Hass, also diesen unglaublichen Hass im Netz, ich finde, dass es da endlich einmal wirksame Mittel braucht. Bislang gibt es da nichts.
Nun nimmt man sowas ja auch mit nach Hause. Ne? Das kann man ja nicht an der Ministeriumstür oder am Neuigkeitszimmer abgeben. Und was man auch mit nach Hause nimmt, ist ein Anspruch rund um verfügbar zu sein, also 24/7, eigentlich immer. Wie kann man das mit den Ansprüchen, die ja Familie, Sie haben ja gesagt, Sie haben Frau, Kinder, wie kann man das zusammenbinden oder kann man es eben nicht?
Also in diesem Wahnsinnsjahr des Untersuchungsausschusses hatte ich zum Beispiel 860 Überstunden. 860 Überstunden, das sind glaube ich 5 Monate, habe ich da zu viel gearbeitet, dass ich müsste, natürlich unentgeltlich, keine einzige bezahlt, was okay ist. Und in dieser Zeit war das halt so, dass sogar im Sommerurlaub, also am Da waren wir in einem Pool und die Kleinen sind geschwommen, zwei Kinder, die waren damals halt noch jünger. Und ich musste mit dem Handy da auf und ab gehen und zu schauen, dass da nichts passiert. Und das war die ganze Zeit, das Telefon hat auch im Urlaub die ganze Zeit geklingelt, gerade jetzt bei dem Untersuchungsausschuss-Drama. Und die Kleine war immer, das war eigentlich eine ganz coole Aktion, die war damals, glaube ich, 8 oder 9 und hat dann eines Tages mein Handy versteckt, mein Diensthandy. Und das war ihr Protest, dass ich einfach mit ihr spiele. Und also eben, das war die coolste Aktion von ihr gefunden. Und ich glaube, dass man das Leben tatsächlich nach dem Terminkalender des Ministers oder der Ministerin orientiert. Und es gibt auch natürlich gemütlichere Ministerien, aber sobald sie einen Untersuchungsausschuss, also kommunikativ begleiten müssen, ist es vorbei mit Lebensqualität.
Unser Gast, der Journalist Wolfgang Einetter, hat ein Buch geschrieben, einen Krimi, der in einem Bundesministerium spielt. Es hat den Titel Geheimnisse, Lügen und andere Währung. Vordergründig ist es ein Krimi um einen hohen Beamten und der Untertitel ist auch auf dem Buch ein Ministeriumskrimi. Aber wenn man es liest, hat man das Gefühl, dass die Süddeutsche Zeitung schon recht hat, wenn sie es eine fiese Milieustudie der politischen Hauptstadtstudie nennen. Stimmt's?
Also bei der Süddeutschen Rezension hat mich am meisten der Satz gefreut, es ist frei von Bitternis. Also es kommt keine Verbitterung, keine Bitterkeit vor, weil mir vor allem total wichtig war, dass das ein satirischer Krimi ist, also ein fiktionaler Krimi und es keine Abrechnung ist. Das ist mir persönlich total wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres als wie verbitterte Menschen, die sich dann hinsetzen und mit Schaum vor dem Mund etwas schreiben. Und aus diesem Grund ist dieses Buch auch einfach eine Satire und zum Beispiel, es gibt da keine Superstars. Also auch der Ministersprecher ist in diesem Buch ein Volltödel, der nicht einmal die Krawatte binden kann, der ein Hosenscheißer ist, der sich vor Wölfen fürchtet. Und mir ist es einfach darum gegangen, um gute Unterhaltung und zugleich einen Blick in diese politische Szene zu geben, in die Szene, wo sich Menschen eben viel zu wichtig nehmen, wo es einen Wettbewerb gibt, einen Inner Circle, wer dem Minister am nächsten steht, wo für Menschen die Welt zusammenbricht, wann sie einmal nicht die Nummer eins in der Gunst des Ministers sind. Und diese verrückte Welt, die habe ich eben verwoben in einem satirischen Krimi.
Aber es gibt da durchaus, nennen wir es mal Realitätskerne, also es gibt Bezüge zur Realität, die ja auch das Buch reizvoll machen. Also wenn man nicht lesen würde unter dem Motto, oh, ist der jetzt der und wie ist das jetzt gemeint, war das die und die Geschichte, wäre es vielleicht gar nicht so spannend. Und das wollen Sie ja auch, Herr Einetter. Also schon allein die Adresse des Ministeriums, wird nie gesagt, was es für eins ist, ist Versehrtenstraße. Wir wissen, dass das Bundesverkehrsministerium in der Invalidenstraße ist und der Nebeneingang im Buch ist der Dunkelweg und in der Realität, der Schwarzweg. Also Sie wollten das schon.
Es ist der Finsterweg und statt dem schwarzen Weg, also im Buch.
Finsterweg, genau.
Also mir war halt einfach wichtig, einfach auch die Menschen, also auch, wir haben jetzt ein Superwahljahr, es ist 2024 und den Menschen, die jetzt vielleicht nicht täglich die Tagesschau oder das Heute-Journal schauen, dass die einfach sofern Politik lustig sein kann, ein Bild abbekommen von dieser Getriebenheit im politischen Betrieb und das mit viel Schmunzeln und auch, mir war auch wichtig, den Typus Machtmensch aufzuzeigen, den sie einfach in der Politik total finden, egal ob sie jetzt in Washington oder Berlin sind. Und das war meine Intention mit dem Buch. Also die erste Intention ist einfach gute Unterhaltung.
Aber wenn man das dann so liest und nochmal der Titel Geheimnisse, Lügen und andere Währung, dann sind die anderen Währungen ja wirklich gelegentlich Erschrecken, Drohung, Bestechung, Speichelecken, Einschüchterung, Petzen, Spitzeln, Intrigen und so weiter. Also ob das jetzt Lust macht, Politik auch was Positives abzugewinnen und sagen, jetzt gehe ich wählen, weiß ich nicht.
Ich glaube, also das war zumindest meine Hoffnung, dass Sie, wenn Sie das Buch gelesen haben, einfach trotz alledem mit einem Lächeln aus diesem Buch sich verabschieden. Und das ist natürlich Politik. Also ich glaube, dass das Buch vielleicht eine Mischung aus House of Cards und Stonk. Also, dass man halt einfach, also es ist auf der einen Seite die perfekte, also dass es in der Politik Intrigen gibt, ist klar. Auch die werden persifliert, auch die werden überspitzt dargestellt. Und aber trotz alledem, dass es manchmal auch in der Politik so viel unfreiwillige Komik gibt, das hat mich überhaupt das von der Realität inspiriert. Also es gibt kaum einen Auftritt, wo sie nicht irgendwie sich denken, wir sind eben doch auch Menschen, auch in der Politik sind es Menschen, so sehr diese Phrase jetzt abgedroschen und klingen mag, aber diese Selbsterhöhung, und das war einfach die Intention des Buches, diese Selbsterhöhung von Politikern und aus dem politischen Betrieb, von Mitarbeitern, die sich völlig ohne Not wichtig nehmen und wichtig machen. Und das war eigentlich der Typus Machtmensch. Und darum ist mir gegangen.
Also der Minister im Buch, Felix Rohr mit Namen, weist erhebliche Ähnlichkeiten mit einem real existierenden Minister auf. Andreas Scheuer, ihr damaliger Chef, als Sie Pressesprecher waren. Da gibt schon viel in dem Verhalten, was darauf hinweist. Und das ist ja schon auch, ich habe es vorhin schon versucht nachzufragen, gewollt, dass man diesen Bezug sieht zu der real existierenden Person.
Ja, das muss ich natürlich jetzt abstreiten.
Natürlich,
klar. Im Buch kommt der Minister aus Falscheid. Also da ist er geboren, ist tatsächlich ein Ort im Saarland. Und auch die anderen Figuren, auch der Ministersprecher, also das ist ein Buch, und das ist auch das Schöne, was ich so toll an Literatur finde, im Journalismus, da muss ich mich an Fakten halten. Und in diesem satirischen Krimi, da kann einfach die Fantasie mit mir durchgehen. Und das ist einfach für mich das Allerschönste gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und deswegen war es mir auch total wichtig, dass jetzt eben, weil ich genau wusste, in Österreich wird das Buch völlig anders gelesen als hier in Deutschland. In Deutschland schaut jeder auf den Dr. Felix Rohr, sieht den anders. In Österreich ist das völlig egal. Und ich wollte etwas Zeitloses über Politik schreiben.
Aber der Simon Streif, das ist der Pressesprecher im Buch, der klingt schon ein bisschen nach Ihrem alter Ego. Also der war auch mal Boulevardjournalist wie Sie. Der hat Psychologie studiert wie Sie. Also da steckt schon ein bisschen Wolfgang Einnetter drin in dem Simon Streif im Buch.
Der Simon Streif ist, wie gesagt, deswegen habe ich den bewusst dargestellt als Volldödel.
Das ist für mich brutal wichtig. Sie sicher nicht.
Das ist mir total wichtig. Der kann eben keine Krawatte binden. Der ist fürchtet sich vor Wölfen und ist eigentlich ein Mensch, der dann eigentlich immer sehr chaotisch, also er bekommt überhaupt nichts auf die Reihe. Und das war mir total wichtig, weil wenn ich den jetzt so dargestellt hätte als Superheld und Superhero, dann wäre das wirklich peinlich gewesen. Und das war mir total wichtig, dass es in diesem Buch eigentlich sehr viele lachhafte Figuren gibt. Es gibt auch positive Figuren, aber die lachhaften Figuren, die sind eigentlich schon primär in diesem Fall im Vordergrund.
Wie sind dann so die Reaktionen? Sie sagen, in Österreich hat man es halt als Ministeriumskrimi gelesen, aber aus der real existierenden Welt der Politik, der Berliner Blase. Was sind da die Reaktionen auf das Buch, die Sie bekommen?
Also wahrscheinlich ist es so, dass die sich ärgern, sich nicht melden. Also ich habe zum Beispiel auf Amazon eine Rezension bekommen, die dermaßen, also ich kenne den Wortschatz der Person, wo ich glaube, dass die geschrieben hat, und die hat immer diese Formulierung gebahrt mit verwendet, nämlich jeder zweite Satz war gebahrt mit etwas. Und dann ist es halt total witzig, wenn man dann sich denkt, oh, diese Rezension stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von dieser Person, aber alles in allem sind die positiven Reaktionen also enorm, also auch von Protagonisten der derzeitigen Bundesregierung, auch von Unionsleuten, das ist wirklich auch von Grünen, es ist wirklich quer über die Bande, über die Parteien hinweg. Ich glaube vielleicht nur, dass das daran liegt, dass die Reaktionen so positiv sind, dass die sich ärgern, sich nicht melden.
Naja, also wie die Politiker und die SprecherInnen dargestellt werden, Dödel, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ey, sag mal, was stellst du uns da wie eine Welt von Komikern, von Slapsticks-Menschen? Und es tauchen ja schon auch mal Namen auf, real existierende. Christine Lambrecht taucht auf, und zwar nicht im sympathischsten oder positivsten Licht. So, und da keiner von denen hat sie angerufen, oder auch der Abteilungsleiter, um den sich die ganze Geschichte dreht, kommen wir gleich noch drauf. Auch der hat einen Counterpart, der relativ nah an ihm dran ist, wie mir Insider gesagt haben. Und keiner von denen hat gesagt, ey, sag mal, Wolfgang, geht's noch?
Christine Lambrecht taucht als Fußnote auf.
Ja, ja, aber immerhin.
So viel zu ihrer Wichtigkeit. Auch die Anja Karliczek, wo Robin Alexander einen Preis dafür bekommt, dass er sie nach 6-monatige Recherche findet, dass er beweisen kann, dass es die tatsächlich gibt. Das heißt, jeder, der dieses Buch liest, muss irgendwie, oder hoffe ich zumindest, checken, dass das halt einfach bitterböser, schwarzer Wiener Humor ist. Und es hat sich aber tatsächlich von den, also Menschen, die sich angesprochen fühlen könnten, aber nicht angesprochen werden sein sollen, hat sich niemand gemeldet.
Schlüsselfigur im Ministeriums Krimi, den unser Gast Wolfgang Einetter geschrieben hat, ist ein hoher Beamter, Ministerialdirektor Hans-Joachim Löhr. Der ist sehr ähnlich, ich habe es gerade schon angetippt, einem Mann mit Namen Karl-Heinz Görressen, der von 2009 bis zu seiner Pensionierung 2022 Chef der Leitungsabteilung im Bundesverkehrsministerium war. Das stammt jetzt nicht von mir. Ich habe das gehört, dass das so sei. Und wenn man dann so ein bisschen über den real existierenden Menschen liest, kann das schon stimmen. Die Botschaft aber scheint mir zu sein, Minister kommen und gehen, aber hohe Beamte bleiben bestehen und sind sozusagen die grauen Eminenzen im Hintergrund, die die Stricke ziehen.
Also zuerst einmal vorweg, dieser Abteilungsleiter hat mit diesem genannten null zu tun.
Naja.
Weil es ein, wie gesagt, alle ja, Personen ja. sind frei erfunden, auch diese Figur. Aber was stimmt, ist, dass sie im Regierungsviertel tatsächlich mächtige Beamte finden, die wirklich fast allmächtig sind. Das heißt, die alleine entscheiden können über Beförderungen oder Nichtbeförderungen. Und dass Minister kommen und gehen, aber dass die mächtigen Beamten bleiben, ist zum Teil richtig, weil als Abteilungsleiter sind sie politische Beamte und können natürlich auch sofort in die Wüste geschickt werden, wenn jetzt ein neuer Bundesminister oder neue Bundesministerin kommt. Aber die Macht gewisser Beamten ist eigentlich schon überdimensional, also in so einem Ministerium. Und ist auch die Wahrheit, also obwohl dieses Buch fiktiv ist, ein Minister ist abhängig von den Beamten, was sie liefern und was sie nicht liefern.
Lobbyisten spielen auch eine Rolle in der Realität und auch im Buch. Natürlich werden Sie jetzt auch wieder sagen, es ist reine Fiktion, dass der Spitzenbeamte gewogen gemacht werden soll mit 10-Gänge-Menüs in Sterne-Restaurants und Wellness-Wochenende im 5-Sterne-Hotel und ähnliches. Aber es ist schon so, dass es zumindest Versuche immer wieder gibt von Lobbyisten, sich Menschen geneigt zu machen.
In dem Buch gibt es den Satz, also Essen ist der Sex des Alters und des Berliner Regierungsviertels. Und gute Buffets spielen tatsächlich im Berliner Regierungsviertel eine große Rolle. Und deswegen buhlen die ganzen Lobbyverbände mit noch besseren Buffets, mit noch besseren Locations auf ihren Sommerfesten oder auf ihren Empfängen. Einfach, dass da möglichst viele aus der Spitzenpolitik kommen. Und tatsächlich ist es auch das natürlich Satire und überspitzt, aber je besser das Buffet, desto mehr kommen und je schlechter das Image des Interessensverbandes, desto besser muss das Essen sein. Auch das sind kleine Wahrheiten drin. Und was ich lustig fand, ist, dass dieses Restaurant Cordo, ein Sterne-Restaurant, früher war es die Cordo-Bar, jedem Österreicher geht bei diesem Wort das Herz auf, dass dieses Restaurant Cordo im Dezember schließen hat müssen. Aber zum Glück hat das nichts mit meinem Buch zu tun, weil vor diesem Restaurant wird nämlich der mächtige Beamte entführt.
Vielleicht am realistischsten, wenn es um die Beschreibung Ihres damaligen Jobprofils geht, also Pressesprecher in einem Ministerium, ist das Gedächtnisprotokoll des Pressesprechers im Buch, jener Simon Streif, jener Dödel, wie Sie gesagt haben. Und Sie sagen auch, er ist nicht Ihr alter Ego, aber da sind schon viele Passagen drin, wenn er beschreibt, wie er agieren sollte, musste, konnte, durfte, die sicherlich relativ nah dran sind an der Realität. Und dann muss man schon fragen, gehört das zum Jobprofil in der Realität, dass man schmierige Fähigkeiten wie einen Schleimpilz haben muss? Und muss man tatsächlich Schlechtes über Kritiker und Konkurrenten des Chefs herausfinden?
Also wenn wir jetzt zur Realität zurückkommen, also wenn jetzt ein Pressesprecher oder eine Pressesprecherin sich wirklich dazu hergibt, auszuspionieren, die Ehefrau oder wen auch immer eines Journalisten, dann wäre das höchst, also im schlimmsten Maße zu verurteilen und so surreal, dass es einfach dort stehen bleibt. Was aber tatsächlich der Fall ist, dass viele Spitzenpolitiker immer noch den Glauben haben und dass es jetzt unabhängig von der Parteifarbe, dass sie von Kommunikationschefs oder Kommunikationschefinnen verlangen, dass Geschichten gestoppt werden. Also es kann nur jemand aus meiner Sicht diesen völlig absurden Irrglauben, und deswegen ist das auch im Buch super thematisiert, es kann wirklich nur jemand sagen, der nie selber Journalistin oder Journalist war. Und tatsächlich ist mir dieses Phänomen aufgefallen von allen Parteien, also wirklich von allen Parteien, dass da tatsächlich ein guter Kommunikationschef daran gemessen wird, ob er kritische Geschichten verhindern kann. Und da liebe ich einfach auch den Journalismus in diesem Land, also ich bin nach wie vor DJV-Mitglied, übrigens, kleine Schleichwerbung. Und da liebe ich diesen Journalismus in diesem Land, dass sich wirklich niemand von einem Kommunikationschef verbieten lassen würde, eine Geschichte zu drucken.
Nochmal zurück zur Realität des Pressesprechers, spielt ja auch im Buch, wie gesagt, gelegentlich eine Rolle. Das Verhältnis zwischen Journalisten, Sie kennen diese Rolle, Sie waren selbst jahrelang, kommen wir noch drauf, Journalist und Pressesprechern. Ist das ein, ja, ich weiß auch nicht, wie auf der Jagd sein der Journalisten nach Informationen, die ihnen der Pressesprecher natürlich nicht unbedingt geben will, jedenfalls nicht die immer haben wollen. Also wie fair oder unfair ist der Umgang dieser beiden Seiten?
Ich glaube, das kommt doch immer auf beide Seiten drauf an. Also was mir wirklich aufgefallen ist tatsächlich, dass wenn jetzt jemand Journalist oder Journalist war, dann sieht er das viel professioneller. Mir ist aufgefallen, dass Pressesprecherinnen und Pressesprecher, die eben keine journalistische Vergangenheit haben, tatsächlich manchmal in Journalisten tatsächlich Feinde sehen. Aber wenn sie selber mal, ich habe aufgebaut für das größte österreichische Nachrichtenmagazin ein Investigativressort, wenn sie selber einmal für investigativen Journalismus gebrannt haben, dann verstehen sie auch logischerweise, dass wenn jemand mit einer Geschichte, die jetzt total kritisch ist, dass die einfach wertvoll ist aus journalistischer Sicht und keine Geschichte, jetzt machen wir ein schönes Porträt, ein Wohlfühlporträt, wie ist der neue Minister und die neue Ministerin in Berlin angekommen und so weiter, das interessiert niemanden.
Aber bei allem Verständnis müssen Sie ja genau dieses Porträt aus den ehemaligen Kollegen sozusagen rauskitzeln, weil das ist Ihr Job als Pressesprecher.
Ich glaube, als Pressesprecher ist es so, man darf, die Journalisten sind klug genug, dass sich niemand verarschen lässt. Also wir haben halt mit den Neuigkeiten sind wir schon auch unsere Geschichten platziert und so weiter auf Social Media. Da war dieses Ministerium, als ich da begonnen habe, an letzter Stelle von allen Bundesministerien. Und ich glaube, zum Schluss war dieses Ministerium, was Social Media betrifft, ganz, ganz weit vorn in dieser Bundesregierung, in der alten. Aber die Wahrheit ist, dass man einfach mit Journalisten kann man immer auch offen sprechen. Also man muss denen schon auch sagen, hey, also dazu kann ich dir jetzt nicht sagen. Es ist immer noch besser, ein Pressesprecher, der lügt oder Unwahrheiten sagt, der sowas ist einfach ein so ein dermaßen großes No-Go, dass es einfach selbstverständlich ist, dass das niemand macht. Und man kann natürlich Geschichten anbieten, das ist auch der Job eines Pressesprechers. Natürlich ist es der Job eines Pressesprechers, dass das Ministerium glänzt, dass der Minister glänzt, das ist alles klar. Aber wie soll ein Ministerium glänzen, wenn sie jetzt einen Untersuchungsausschuss haben beispielsweise? Da muss man echt nur mal sagen, da geht es jetzt ums politische Überleben und da ist auch nicht mehr drinnen, weil die Journalisten natürlich zum Glück einfach nicht doof sind und sich auch nicht verarschen lassen. Da kann der noch so perfekte rhetorische Schmierfähigkeiten, was auch immer haben. Also ich zumindest habe mich als Journalist niemals von einem Kommunikationschef etwas aufdrängen lassen.
Wolfgang Einetter ist unser Gast. Bevor er Pressesprecher von Minister Andreas Scheuer wurde, hat er journalistisch für verschiedenste Medien gearbeitet. Es ist ja nicht selten, dass Journalisten einen Seitenwechsel vornehmen. Haben Sie mal überlegt, wo Sie denn nun die Welt der Politik besser kennengelernt haben, nochmal die Seiten zu wechseln und selbst in die Politik zu gehen?
Also niemals. Never, never, never.
Warum nicht? Das klingt ja fast irgendwie wie Entsetzen.
Also ich bewundere tatsächlich in meinem Leben super tolle Politikerinnen und Politiker kennengelernt, die total engagiert waren, aber die auch einen sehr großen Preis zahlen. Das heißt, ich habe mal gelesen, Politiker zu sein frisst an der Seele. Und ich habe, also deswegen ist es auch, mache ich mir auch große Sorgen, dass immer weniger Leute bereit sind, in die Politik zu gehen. Warum? Weil sie beschimpft werden, weil sie, jetzt habe ich gerade das Bild gesehen, als der Gauck in Bautzen war und dort als Volksverräter von Menschen beschrien wurde. Das heißt, wir leben wirklich in einer Zeit, wo es immer unattraktiver wird, Politikerin oder Politiker zu werden. Und das macht mir aus demokratiepolitischer Sicht große Sorgen, weil ich tatsächlich auch im Deutschen Bundestag, auch wenn das jetzt in diesem satirischen Ministeriumskrimi vielleicht nicht immer allzu positiv der Job des Politikers wegkommt, aber ich habe auch im Deutschen Bundestag von allen Parteien, bis auf die AfD logischerweise, engagierte Abgeordnete getroffen und kennengelernt, die es aber allerdings nie ganz nach oben schaffen, also nie Bundesminister werden, vielleicht weil ihnen da die Ellbogentechnik fehlt. Und ich persönlich bewundere jeden und freue mich tatsächlich über jeden, der in die Politik geht. Ich selber würde es
never ever. Nach dem Studium Psychologie, Philosophie und Germanistik waren Sie erstmal Reporter und zwar bei einem großen österreichischen Nachrichtenmagazin, News heißt es. Dann wurden Sie Ressortleiter bei der Deutschen Bild-Zeitung, dann Chefredakteur bei Heute, das ist eine große Wiener Tageszeitung, dann zurück zur Bild und da Chef der Lokalausgaben und der Online-Redaktion. Also ein bisschen ein Hin und Her. Zuletzt war es also die Bild-Zeitung. Guter Boulevardjournalismus ist möglich, Herr Einetter?
Ja, also ich bin, also vielleicht mein bester Lehrer war Kai Diekmann in meiner journalistischen Karriere.
Ehemaliger Chefredakteur.
Genau.
Der saß übrigens da auch mal vor ein paar Monaten, hat sein Buch vorgestellt.
Und der hat mir einfach total viel mitgegeben und auch da, das ist...
Aber was hat er Ihnen mitgegeben? Was macht Boulevardjournalismus zu gutem Boulevardjournalismus?
Also, dass Sie halt frühzeitig Themen erkennen. Natürlich ist Boulevard, guter Boulevard immer Überspitzung, aber, oder nicht Überspitzung, sondern Zuspitzung, aber dass man zum Beispiel auch, egal welche Seite das ist, dass man nie Angst hat, irgendwo anzuecken. Und guter Boulevardjournalismus zeichnet für mich aus, dass es einfach auch eine Ausgeglichenheit ist, dass man jetzt kein, dass es egal ist, es geht um die Geschichte und es geht nicht um Interessen und so weiter.
Und das ist nicht so, wie man gemeinhin denken könnte, vielleicht mit Vorurteilen belastet, dass man als Journalist betritt man die Redaktionsräume einer Boulevardzeitung, einen Haufen Prinzipien, was guten Journalismus angeht, abgeben muss an der Türklinke.
Also ich hatte das Glück, das nicht zu müssen. Ich habe immer frei berichten können, egal. Also ich hatte nie Zensur erlebt in meiner Zeit. Egal, ob es ich der Chefredakteur war, also früher bei News, was Gruner und Jahr ist, oder als Nachrichtenchef bei Bild oder als Regionalchef bei Bild. Jede Geschichte, die gut war, wurde durchgewunken und jede Geschichte, die schlecht war, ist nicht erschienen.
Gut, aber es gibt natürlich auch Geschichten, die vielleicht nicht erscheinen sollten, weil sie möglicherweise auch Menschen auf eine Art und Weise verletzen können oder ins Rampenlicht zerren, muss man schon manchmal sagen, die nicht mehr in Ordnung ist.
Bin ich völlig bei Ihnen, also bin ich total bei Ihnen. Mir persönlich ist es halt immer wichtig gewesen, zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, als Refugees Welcome war und so weiter. Da war ich persönlich stolz, also in einem Medium arbeiten zu können, wo eben der Hass nicht geschürt wurde. Gerade damals war das eine sensible Zeit, 2015. Und das bedeutet einfach, mir bedeutet es einfach, keinen Hass und keine AfD-Politik zu unterstützen. Das ist mir persönlich immer auch als Journalist total wichtig gewesen. Diesen Hass auf Minderheiten, und das ist in meinem ganzen journalistischen Leben immer ein Kernsatz für mich gewesen. Und deswegen macht es mir zurzeit wirklich Sorge. Wir haben jetzt ein super Wahljahr 2024 und wenn ich mir jetzt die Umfragen anschaue, es werden 3 Landtagswahlen stattfinden, es sind Kommunalwahlen, es ist die Europawahl. Und mir macht es deswegen Sorgen, weil ich finde, wenn ich mir jetzt zum Beispiel TikTok anschaue, diese Allmacht der AfD beispielsweise auf TikTok im Vergleich zu den anderen demokratischen Parteien, dass dieses Wort Lügenpresse sich von der AfD Richtung in die Mitte der Gesellschaft bewegt hat, dass jetzt sogar Unionsleute finden, die sagen, die das Wort Lügenpresse in den Mund nehmen, das ist für mich eigentlich eine Entwicklung, die mir persönlich extrem Sorgen macht. Denn dieses Land braucht einfach einen guten Journalismus und der ist wichtiger denn je.
Und Boulevardjournalismus hat vielleicht auch noch mehr Verantwortung zu tragen als das Deutschlandradio zum Beispiel, weil er einfach massenwirksamer ist. Und da kann man sich ja schon fragen, ob dieser Verantwortung immer so gerecht wird.
Absolut, das ist eine total wichtige Frage. Aber selbst, was mir, ohne jetzt vom Thema ablenken zu wollen, selbst die Macht der Massenmedien ist nicht mehr so groß, wie sie einmal früher war. Wenn Sie jetzt anschauen, beispielsweise auf TikTok, wie erfolgreich da die AfD ist, da, was mir wirklich Sorgen macht, aber da können die wenigsten Massenmedien mithalten.
Sie arbeiten, Wolfgang Einetter, seit Ihrem Ausscheiden aus dem Bundesverkehrsministerium als Unternehmensberater. Sind Sie gewissermaßen in einer Art Abklingbecken? Also wollen Sie nochmal wieder Sprecher werden, wenn sich die Gelegenheit böte, oder wollen Sie wieder zurück in den Journalismus? Wo soll es hingehen von hier?
Also ich arbeite als Kommunikationsberater und ehrlich gesagt, ich bin da total offen. Aber um nichts in der Welt will ich nochmals Sprecher werden.
Nein?
Nein, um nichts in der Welt. Von einem Minister oder einer Ministerin überhaupt nicht. Also ich habe das gesehen. Ich glaube, ich habe es halbwegs anständig hinbekommen. Aber ich finde diese 3 Jahre, also das war so wie sie, es gibt halt irgendwann einmal den Moment, wo man sich denkt, ich hatte mein Leben bislang immer nur Stressjobs, also immer nur Fulltime-Jobs, ob als Chefredakteur oder als Kommunikationschef. Und es hat mir nichts mehr Freude tatsächlich in meinen gesamten letzten Berufsjahren bereitet, als dieses Buch zu schreiben. Das war für mich persönlich einfach eine totale Erfüllung, weil das Schreiben in den letzten Jahren oft zu kurz gekommen ist. Als Kommunikationschef können Sie selber überhaupt nichts mehr schreiben. Und als Chefredakteur schreiben Sie das editorial, aber ganz selten eine Reportage oder ein Interview.
Wolfgang Einnetter, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, dass ich zu Gast sein durfte.